Glück auf Glück auf. Der Podcast kommt. Der hat kein helles Licht bei der Nacht dabei, sondern ganz viel zum Thema Sales, Business und natürlich auch Ruhrpott. Herzlich willkommen bei Glück auf, ein Sales-Podcast mit Andreas Kaldewey. Hallo und herzlich willkommen bei Glück auf, ein Sales-Podcast. Und heute habe ich wieder einen Gast bei mir oder eine Gästin, wie wir ja mittlerweile sagen müssen. Bei mir ist die Christiana Kunstner. Christiana ist eben, ja, wie soll ich sagen, sie ist schon sehr viel am Telefon beruflich im Sales-Bereich. Da kommen wir nachher noch ein bisschen genauer drauf zu sprechen, aber ich sage erstmal hallo, moin Christiana.
Moin Andreas, lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, endlich bei Glück auf dabei zu sein.
Du, ich danke dir, dass du da bist und wir haben ja schon ein paar Anläufe genommen. Es kam immer irgendwas dazwischen.
Aber heute klappt's.
Ja, aber heute klappt's, ganz genau. Du, Eva, über das berufliche Reden und auch über dich reden. Ich mache es immer ganz gerne mit zwei Einstiegsfragen, weil es hier nun mal auch der Podcast. Dass wir dich so ein bisschen besser kennenlernen, dass die Zuhörer dich auch ein bisschen besser kennenlernen, die dich nicht durch LinkedIn vielleicht auch schon beruflich sehen oder vielleicht auch mal bei irgendeinem Netzwerk-Event mal kennengelernt haben. Die erste Frage ist, ich weiß, du wohnst in Düsseldorf, aber du bist ja quasi auch an den Rhein zugereist irgendwann. Das Ruhrgebiet selber. Außer zu beruflichen Zwecken, was weiß ich, für eine Messe, mal für ein Fußballspiel, ein Konzert oder ich sage auch ganz gezielt den Einkauf im Zentrum. Bist du schon mal wirklich da gewesen? Hast du da irgendwie Zeit zugebracht?
In NRW?
Im Ruhrgebiet, rein der Ruhrpott, so quasi von Duisburg bis Dortmund.
Da habe ich gewohnt.
Echt?
Das weißt du wahrscheinlich noch gar nicht von mir.
Nee.
Also, ich habe 4 Jahre in Dortmund gewohnt.
Ach, okay.
Und zwar, ja, das Ganze, also ursprünglich bin ich eine südliche Pflanze. Ich bin in Karlsruhe oder beziehungsweise in Etschlingen bei Karlsruhe groß geworden. Manche werden das sicher kennen. Und bin dann aber eine Zeit lang habe ich in Stuttgart gewohnt.
Ja.
Und in dieser Zeit habe ich ein Fernstudium gestartet in Monheim am Rhein. Das werden auch ein paar Leute kennen hier, die aus der Region kommen. Genau. Und dort habe ich meinen Mann kennengelernt, mittlerweile mein Mann. Und der hatte zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennenlernten, in Dortmund gewohnt, weil er dort bei einer Versicherung angestellt war und ich eben in Stuttgart gewohnt. Und dann bin ich zu ihm zugezogen, weil ich mit meinem Job und allem drum und dran flexibel war, er zu dem Zeitpunkt nicht. Und dann habe ich erstmal 4 Jahre in Dortmund gewohnt. Dann, jetzt wird's wild, sind wir zusammen zurück nach Stuttgart gezogen. Dort haben wir dann 2 Jahre gewohnt, weil er dann auch flexibel war vom Job her. Und dann sind wir jetzt wieder zurück nach Düsseldorf gezogen. Also wir finden es irgendwie lustig, zwischen Süden und NRW hin und her zu ziehen.
Fehlt nur noch in den Norden irgendwann, ne?
Ja. Okay. Ja, aber jetzt sind wir hier sehr glücklich. Jetzt ziehen wir hier erstmal nicht mehr weg. Also Düsseldorf trifft sehr unseren Geschmack, muss
ich
sagen.
Ist schon schön.
Ja,
ja, das stimmt.
Schön.
Das stimmt. Aber dann, wenn du sogar in Dortmund gewohnt hast, dann kannst du mir die nächste Frage natürlich auch sofort beantworten. Der Pott ist hier immer auch so ein bisschen vorurteilsbehaftet. Ja, da gibt es die diversesten Vorurteile gegen den Pott, gegen seinen Menschen. Was würdest du sagen, Mensch, welche Vorurteile gibt es, von denen du sagst, ja, immer, die würde ich voll unterstreichen oder nee, da ist überhaupt gar nichts dran?
Oh, ich hasse Vorurteile. Ich finde es gar nicht cool.
Ja.
Was ich wirklich so finde, und ich glaube, dafür ist dieser Menschenschlag auch bekannt, sie sind einfach alle furchtbar nett. Also ich hatte in keiner Stadt so schnell Anschluss wie in Dortmund. Oder in der Ecke. Also ich habe nicht nur in Dortmund gewohnt, muss man dazu sagen, ich habe auch ein bisschen außerhalb noch gewohnt, in Richtung Bergkam, eine Zeit lang. Und es ist einfach ein super netter Menschenschlag. Also wenn ich das jetzt vergleiche mit allen anderen Städten, und ich habe auch schon in Frankfurt gewohnt, wie gesagt, in Stuttgart, Karlsruhe etc. Dortmund ist, und die Ecke ist mit Abstand wirklich am nettesten, am aufgeschlossensten. Man findet super schnell Anschluss und Freunde. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit, in der wir auch sehr viel virtuell, digital, KI-Assistenten unterwegs sind, ist gerade Anschluss und Freundschaft extrem wichtig. Deswegen ja, also ich halte sehr große Stücke auf den Ruhrpott. Ich muss auch dazu sagen, mein Vater kommt aus der Ecke ursprünglich. Der ist ein gebürtiger Dortmunder.
Okay.
Und mein Mann ist ein gebürtiger Dortmunder, seine ganze Familie. Und die haben mich auch so herzlich aufgenommen, muss man auch sagen. Ich habe das schon, also ich höre da manchmal Horror-Stories von Freundinnen, die in ihren Familien nicht gut ankommen oder in den partnerschaftlichen Familien, wo es erstmal schwierig ist. Das war es nie. Es war von Anfang an, zack, Christiana ist da, tippitoppi. Und das war cool. Und das, glaube ich, ist nicht überall so.
Nee, das ist nicht überall so. Und ich finde es gerade ganz, ganz spannend, weil ich glaube, echt die Top-Antwort auf diese Frage ist immer irgendwas zum Stichwort Menschenschlag. Ne? Also sei es, wie du sagst, ey, offen und nehmen jeden auf, bis tragen das Herz auf der Zunge oder du kannst dich drauf verlassen. Also ich glaube, das ist echt die Top-Antwort über auf diese zweite Frage. Jetzt lass uns mal ein bisschen natürlich über Sales reden. Ich habe gerade schon gesagt, du bist quasi die Telefontante. Was ist dein genaues To-Do? Du bist ja, du unterstützt ja quasi Unternehmen, das heißt, du machst ja nicht Vertrieb oder Sales für dich selbst, sondern...
Muss ich auch machen.
Ja, musst du auch für dich selbst als Unternehmerin, ja natürlich in dem Sinne, aber ich meine, du hast jetzt kein Produkt in dem Sinne, dass du sagst, so, ich bin jetzt hier Vertrieblerin für die Firma XYZ, sondern du musst ja relativ flexibel dich auch immer einstellen, was ist genau dein Job, wo kommst du ins Rennen?
Ja. Also die Telefontante trifft es ziemlich auf den Punkt. Also genau das mache ich. Ich kümmere mich um Marketing-Leads von meinen Kunden. Das heißt, ein Kunde macht Marketing-Anstrengungen, Messen, Events, Performance-Marketing auf LinkedIn, Google Ads, you name it. Also in irgendeiner Form auf sich aufmerksam. Kunden können an irgendeiner Stelle mit Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer konvertieren.
Ja.
Und dann rufe ich die an. Und das machen wir sowohl, dass wir das für die Kunden machen, also wirklich als Service, als Done for You, ja, dass wir im Namen der Firma auftreten, im Namen der Firma telefonieren, für unseren Chef oder den Closer, wer auch immer es ist, dann Termine buchen. Und wir machen es mittlerweile auch, oder beziehungsweise ich trainiere auch Setter, die diesen Job innehaben. Ja, das ist jetzt seit ungefähr 3 Monaten ganz neu bei mir, dass ich auch ein Setting-Training am Start habe. Ja.
Okay, das heißt, das, was du machst, wenn wir den Begriff hören, weil ich erkläre es gerne nochmal, weil wir sind ja, oder das weißt du ja wahrscheinlich auch, Vertrieb ist ja total breit aufgestellt. Und wenn ich gerade, oder wer sehr eher so im außendienstorientierten Bereich unterwegs ist, und davon haben wir ja auch ein paar Hörer, die kennen so Begriffe zum Teil gar nicht, wie, was ist ein Setter, was ist ein Closer, weil die halt alles in einer Rutsche machen. Oder die sagen,
Vertriebsinnendienst.
Ist bei uns doch genau der Vertriebsinnendienst oder der Telemarketing, wie auch immer.
Ja.
Weil da die Aufgaben ganz anders verteilt sind. Das heißt, jemand, der im Grunde sagt, hey, ich habe hier ein Lead und aus diesem Lead, diesen Lead, den prüfe ich erstmal, ob der auch wirklich relevant ist. Und wenn da Relevanz besteht, dann wird daraus sozusagen Termin gemacht und der geht dann weiter an den entsprechenden Vertriebsmitarbeiter. Ist das so grob richtig erklärt?
Genau, das ist auf den Punkt. Wichtig ist halt eben, dass da schon etwas dahinter steckt bei dem Lead. Natürlich könnte man jeden auch einfach stupide anrufen und einen Termin legen. Dieses klassische Terminjäger-Ding. Aber da bin ich immer nicht so ein Fan davon. Ich finde es ganz wichtig, dass man tatsächlich mit der Person, die dahinter steckt, ein Lead ist nämlich am Ende des Tages ein Mensch, der sich für etwas interessiert hat. Und da den Kontakt zu suchen, herauszufinden, hey, was hast du überhaupt für ein Problem und können wir dir dabei überhaupt helfen? Das spart einfach auf beiden Seiten Zeit. Gerade wenn ich jetzt an Außendienst denke, der dann wirklich vielleicht auch noch Kilometer fahren muss, ne? Alles, was digital ist, da hast du halt vielleicht eine halbe Stunde Zeit verschwendet. Okay, aber jetzt stell mal vor, du fährst 2 Stunden irgendwo hin und hinterher stellt sich raus, der passt von den Anforderungen her gar nicht. Du kannst dem gar nicht helfen. Boah, was würdest du dich ärgern? Und genau darum geht's eben, dass das wirklich sichergestellt ist, dass diese Fahrt von 2 Stunden zu diesem Termin sich dann auch wirklich lohnt.
Okay. Ist Thema Qualifizierung, da kommen wir gleich noch drauf, weil ich will mal so ein bisschen den gedanklichen Workflow erstmal aufgreifen, weil witzigerweise, wenn wir heute aufnehmen, ist die Folge von gestern quasi erschienen und in der ging es um Messe und ein Thema, ich habe mich da mit Messesünden mal beschäftigt und ein Thema war, dass ganz, ganz oft Sachen nicht sauber nachbearbeitet werden.
Ja,
das heißt, du hast dann zwar eine Messe und je nachdem, wie der Workflow ist, ja, manchmal, wenn du ein CRM hast, kann es zwar sein, hey, der Vertriebler kriegt sofort sein Messelead reingespielt, aber oft, und das kommt ja mehr und mehr vor, hast du ja gar nicht mehr diese echten Leads, sondern du hast die Messe, wo die Leute da mit so einem Klick hinkommen, eigentlich auch wahrscheinlich ein Interesse haben, weil sonst würden sie diese Klickfunktion nicht nutzen und dann liegen die vielleicht erstmal zuweilen eine Woche oder 2 im Marketing und derjenige weiß gar nicht mehr nach 14 Tagen, wo er war. Ja, und dann kann es eventuell noch sein, dann geht so eine Liste raus, wie du schon sagst, vielleicht an Vertriebler, an Außendienst, der seine Woche schon voll durchstrukturiert hat und sagt, hör mal, das Ding kommt jetzt an einem Freitag rein, meine nächste Woche ist dicht, dann kann ich das für übernächste Woche in meinen Workflow reinplanen. Das heißt, eventuell passiert denn erst 4 Wochen später was und ich sag mal, wie ein Schmied, der kann ein Eisen ja auch nur dann schmieden, wenn das noch heiß ist. Wenn es abgekühlt ist, passiert da nichts, kann ich draufhauen bis zum geht nicht mehr. Das heißt, dieses Thema Workflow, ist das auch etwas, wo du dann auch schon dich reinbringst, wo du sagst, hör mal, da müssen wir was optimieren, weil sonst muss ich den eigentlich gar nicht mehr anrufen, der ist dann eh schon dreimal weg? Oder wie muss ich mir das Ganze vorstellen?
Also vielleicht als erstes mal, ich würde jeden Lead, egal wie alt er ist, nochmal anrufen.
Ja.
Also das ist schon mal vorweg. Also es gibt kein zu spät, es gibt keine Ausreden, wir rufen den an. Auch wenn ich sozusagen die ersten Momente versaut habe und er abgekühlt ist, dann muss ich halt wahrscheinlich 2, 3 Schleifen mehr drehen, um ihn wieder warm zu machen. Oder ich habe tatsächlich meine Chance verpasst und hat woanders gekauft. Klar, kann alles passieren, aber wir rufen die Leads an. Punkt.
Okay.
Set that. Nochmal zurück auf Anfang. In diesem, was du gerade berichtet hast, sind aus meiner Sicht sehr, sehr viele Fehler von vornherein schon passiert. Es geht schon damit los, dass Messe gefühlt falsch verstanden wird. Also ich gehe auf die Messe und dann scanne ich Batches und das sind dann Leads. Nein, das sind keine Leads, weil das ist kein, da steckt kein echtes Interesse drin. Deswegen finde ich ja auch, da könnte man wahrscheinlich auch noch eine Stunde drüber reden, diese klassischen KPIs, je mehr Leads ihr mitbringt, desto besser. Und dann laufen die Leute rum und suchen verzweifelt irgendwelche Batches zum Scannen. Ja, servus.
Ja.
Also ne, da beginnt, der Fehler beginnt im Prinzip schon, wenn du Ziele für eine Messe steckst und dann auch die Vorbereitung machst. Ja, weil zur Vorbereitung gehört für mich auch, dass ich sage, mit wem wollen wir überhaupt sprechen? Wer ist das überhaupt? Ne? Und was muss der überhaupt für Qualitätskriterien, sage ich mal, aufweisen? Wie warm muss der sein? Wie viel Interesse muss der haben? Dann ist auch meine Sicht der Dinge immer, auf der Messe selbst wird alles direkt in einen Kalender eingebucht, was möglich ist. Also wieso sollte ich mir Follow-up-Aufgaben unnötigerweise mitnehmen, wenn ich den jetzt gerade vor der Brust habe, ich jetzt gerade mit ihm spreche und er jetzt gerade Interesse bekundet? Also für was noch einen unnötigen weiteren Touchpoint einziehen, der wieder Aufwand macht, der den auch wieder die Chance geben lässt, kälter zu werden? Nein, die buchen wir direkt ein. Damit geht's schon mal los.
Das heißt, den Gedanken, den du hast, den kann ich mir super vorstellen, wenn ich ein relativ kleines Unternehmen habe. Aber ich denke jetzt mal beispielsweise an meinen Arbeitgeber. Wir sind zwei Produktbereiche, jeder Produktbereich allein in Deutschland, vertriebstechnisch 20, 22 Leute. Das heißt, da würdest du trotzdem sagen, Mensch, das ist jetzt für den Produktbereich XYZ, sagen wir mal Etikettierung, und der Kunde sitzt in München, dann siehst du anhand der Liste, ach, das ist der Kollege Meier Müller-Schulze, hättest quasi seinen Google-Kalender oder seinen CRM-Kalender und würdest sagen, Mensch, weißt du was, lieber Kunde, dann machen wir doch Folgendes, der Meier Müller-Schulze macht dann Web-Meeting mit Ihnen am so und so vielten oder der kommt oder direkt kommt vorbei. Rum. Okay, gut.
Also das würde ich mal machen.
Auch bei der, okay, gut.
Und das sind für mich Ziele, die ich stecken würde. Nicht irgendwelche Leadlisten, nicht ich habe 1000 Leads gesammelt, toll, sondern ich habe einen Termin gebucht. Ne? Ich habe Leute schon direkt in den Sales-Prozess überführt. Das ist doch eigentlich die Kunst der Stunde. Das sollte immer das Ziel sein. Ja? Und die, bei denen das halt nicht möglich ist wo einfach noch zu viel geklärt werden muss vorab und das irgendwie auf der Messe nicht möglich war, das gibt's ja auch. Jemand musste irgendwie zu einem Vortrag, springt vorbei und sagt, boah, hier ist aber ein Thema, ruf mich mal an. Klar, da kannst du jetzt nicht sagen, komm mal hier bei, verpass mal deinen Vortrag, ich will dich jetzt hier qualifizieren am Stand. Ja. Nicht möglich, ja. Die rufe ich natürlich an, aber auch hier wäre meine Empfehlung, keine Visitenkartenstapel einzusammeln und die mit nach Hause zu nehmen und dann irgendwie 3 Wochen zu brauchen, bis sie digitalisiert sind. Sondern auch hier würde ich mir irgendwas überlegen, wie ich eigentlich diesen Lead direkt digitalisiere. Ne? Also, keine Ahnung, wenn ich auf der Messe stehen kann, und das beobachte ich ja ganz oft, dass die Leute auf der Messe stehen, und wie wild irgendwie ihre E-Mails beantworten, dann schaffe ich es ja mal kurz, eine Visitenkarte zu digitalisieren. Da muss es halt auch einen sauberen Workflow geben. Kontaktformular, wo ich das kurz reinhacke. Oder ich scanne das mit dem Handy und überführe das schnell ins CRM. Also irgendwie muss es möglich sein, weil nämlich das ist auch nochmal ein totaler Effizienzkiller, wenn es dann hinterher irgendwie Stapel von Anfragebögen gibt oder Stapel von Visitenkarten, und bis die dann irgendwie mal digitalisiert sind und die Leute den Anruf haben, ist ein Monat rum. Ja, das ist natürlich nicht sauber. Ja. Und dann kommt noch der nächste, aus meiner Sicht prozessuale Fehler. Wenn ein Vertriebsmitarbeiter weiß, da ist eine Messe, dann hat er sich einfach für die Messe vorab schon Slots zu buchen, also freizuhalten.
Ja.
Ja, also es kann nicht sein, dass das Marketing, also egal wie lange das Marketing jetzt gebraucht hat, ja, man weiß es ja dann am Ende des Tages, oder wie lange das Digitalisieren der Leads gebraucht hat, aber sowohl der Vertriebsinnendienst braucht feste, gebuchte Slots im Kalender zum Nachtelefonieren der Messe. Und auch der Vertriebsmitarbeiter, der Außendienstler, darf sich die Woche danach nicht vollknallen mit Terminen, weil er sonst ja die Messe nicht bearbeiten kann. Ne? Also auch da muss es ein, zwei feste Slots geben, wo dann auch der Vertriebsinnendienst genau weiß, okay, ich telefoniere heute meine Leads und ich weiß, mein Kollege, dem ich das einbuche, dem kann ich das donnerstags oder freitags nachmittags reinhauen. Wenn das halt bei dem Kunden jetzt gerade nicht passt, Pech, gut, dann muss es die Woche danach passieren. Aber du weißt, worauf ich hinaus will.
Ja, ich also, muss eben die Option, wenn, sehe ich genauso, ja.
Genau. Also der Punkt ist einfach, wenn die Organisation und ich sage euch eins, eine Messe ist ein Mammutding, das kostet ein Arschvoll Geld, das ist aufwendig ohne Ende, das braucht einen Heidenaufwand vorher, um es vorzubereiten, das braucht die Durchführung. Alle, die mal auf Messe waren, wissen, wie anstrengend das ist und die Nachbereitung. Also das ist ein Mammutding, ja. Und meistens ist nach der Messe vor der Messe, weil so ein Ding auch ein Jahr mal schnell Planung braucht. Und wenn man sowas schon macht, dann finde ich, sollten alles drumherum auch so sauber aufgegleist sein, dass es nicht hinterher heißt, ja, aber jetzt habe ich 3 Wochen voll, jetzt kann ich die Termine nicht machen. Also
nee, das geht. Also ich meine, da muss auch jeder.
Ist einfach kein. Ja.
Es gibt da einfach so Dinge, die sind No-Go und gerade wenn du so die ich sehe jetzt aber Kernmessen, hat fast jede Branche hat irgendwo so eine Kernmesse zumindest, wo man sagt, Mensch, das ist so. Ja, und wenn dann ausgerechnet in der Messewoche oder in der Woche nach der Messe einer sagt, dann will ich aber Urlaub machen, weil da ist gerade so günstig. Ja, ey, sorry.
Genau.
Ja, es geht nicht. Das geht nicht. Und genau, wir müssen schnell angreifen und ich sehe es, also Gott sei Dank, bei uns ist es so, wir kriegen die Leads, also das, was bei uns reinkommt, wird tagesgleich sozusagen eingescannt, erfasst. Perfekt. Das heißt, wir im Vertrieb bekommen tatsächlich am gleichen Tag, spätestens am nächsten Morgen, haben wir die Sachen schon da, können gucken, ach guck mal, was ist da drin gewesen. Ja, und Perfekt. Dann kannst du, selbst wenn einer unterwegs ist, kann er zwischendurch ja mal eben mit der Handy-App gucken, ist da noch was, ach guck mal, jetzt habe ich 10 Minuten Puffer zwischen 2 Terminen, ich rufe den zumindest schon mal an, der ist ja noch warm. Ja. Ja, also so schnell sollte es sein, aber eben genau, was du sagst, in vielen Unternehmen ist so ein Workflow nicht. Viele Unternehmen, gerade auch kleinere, haben ja eben auch die Situation, die sagen einfach eben mit 3-4 Leuten im Vertrieb, wir haben nicht so ein tolles CRM, wir haben die Möglichkeiten nicht. Und dann kommt das plötzlich alles erst gesammelt nach 4 Messetagen irgendwie in so einem großen Ordner rein. Aber es gibt ja noch andere Leads, was weiß ich, da meldet sich einer über die Webseite und dann passiert auch 3 Tage nichts, weil zufälligerweise nur 2 Leute im Vertrieb sind und die sind auch komplett durchgebucht. Geht natürlich auch gar nicht, oder?
Genau. Also das sind alles, also Geschwindigkeit ist schon wirklich entscheidend. Das predige ich auch immer. Und ich muss mir auch halt wirklich überlegen, jetzt mal ernsthaft, vielleicht ist eine Messe schick. Aber wenn ich ein kleines Team bin und nicht unendlich Ressourcen habe, muss ich mir halt überlegen, ist es vielleicht wirklich der richtige Kanal aktuell oder vielleicht auch nicht? Also vielleicht geht man dann halt nicht auf Messe und steckt das Budget lieber zum Beispiel in Online-Marketing, ja, zum Beispiel in Ads auf LinkedIn, um mal was Blödes zu sagen, die man dann vielleicht viel schneller und einfacher über Workflows auf abgearbeitet bekommt. Also da würde ich mir halt immer überlegen, wenn ich merke, ich komme immer wieder an meine Grenzen und kann eigentlich die Messe gar nicht so bedienen, dann würde ich mir halt überlegen, ob ich überhaupt hingehe oder ob ich das vielleicht nur alle 2 Jahre mache und dann da halt gezielt nochmal zusätzlich mehr Ressourcen für einkaufe. Ja. Man kann, also ich will jetzt keine Eigenwerbung machen, aber es gibt Menschen auf dieser Welt, die telefonieren, dann for you, ja, und da gibt es nicht nur mich, da gibt es auch viele andere noch. Das heißt, man kann auch einfach sagen, in das Messebudget plane ich auch ein, dass ich 2 Leute habe, die zum Beispiel Termine machen danach, ne, und mir die Leads nachbearbeiten. Also sollte man sich aber halt einfach so überlegen, dass halt aus diesen Aktivitäten dann auch wirklich hinten was bei rauskommt, sonst kann man es lassen. Ja.
Jetzt bist du, also ich merke das total, du bist total in so einem Thema auch drin, obwohl dein Kernthema ja, dass das Setting ist. Oder sagst du, Mensch, das ist so ein Gesamtkonzept. Das heißt, wenn du mit jemandem arbeitest, dann sagst du, ey, mir geht's nicht nur darum, dass die mir irgendwann die Leads rüberschießen, sondern ich muss mit denen schon vorher anfangen zu arbeiten, damit wir einen gescheiten Workflow haben. Ich nenne es mal gerne Schrödingers Workflow, wo keiner weiß, was passiert.
Das ist gut, Schrödinger Workflow.
Wo setzt du da an? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also aus meiner Sicht sitzt das Setting ja genau an der Schnittstelle zwischen Marketing und Vertrieb. Ja. Ne? Also und deswegen gucke ich natürlich mir den Prozess an, weil ich mache es jetzt mal ganz stupide. Also einmal brenne ich total dafür und finde es total cool, wenn hinterher so ein super schlanker, in sich ineinander greifender, optimaler Prozess da steht. Also das macht mir einfach persönlich große Freude. Aber auch aus meiner Sicht, überleg mal, wenn ich die Leads zu spät bekomme, dann verdoppelt sich meistens mein Telefonaufwand. Also um es mal auch ganz platt zu sagen, ich als Setter bin einfach auch darauf angewiesen, dass die Leads so schnell wie möglich einfach auch zu mir kommen. Ja? Mhm. Und deswegen natürlich, ich habe halt das Know-how, da vorne mit drauf zu gucken. Und deswegen mache ich das halt auch mit den Kunden. Ich habe jetzt da kein krasses Beratungsoffering oder irgendwas, sondern das ist halt einfach Teil der Leistung. Wenn du mich einkaufst und mit mir zusammen, also mich einsetzt zum Telefonieren, wirst du von mir, wenn du es hören möchtest, zwangsläufig Feedback bekommen. Feedback zu deinen LinkedIn-Anzeigen. Auch da fällt mir immer irgendwas Smartes ein, weil ich telefoniere halt mit den Kunden. Das heißt, ich kriege halt auch direktes Feedback zu den Lead-Magneten. Ich kriege direktes Feedback zu Messeständen. Also alles, was ich da einsammle, ist ja totales Gold für das Marketing. Und ich wäre ja schön blöd, wenn ich das nicht, und das kann ich auch nur jedem Setter auf dieser Welt empfehlen, das, was du da hörst, das Feedback, was du da bekommst, wird am Ende dafür sorgen, dass das, was das Marketing vorne macht, besser wird, ja? Wenn sie zuhören wollen. Ja, das weiß man natürlich nie, aber man kann es versuchen, ja. Und alles, was vorne noch besser läuft, wird auch im Prinzip deine Arbeit, deine Quoten, deine Geschwindigkeit optimieren. Und daran ist man ja als Setter maximal daran interessiert, dass Terminquoten steigen, dass man die Leads schneller durchgeackert bekommt. Das heißt, genau, meine Empfehlung ist immer, alles, was du lernst im Telefonat, wirklich auch eins zu eins direkt wiederzugeben, sowohl in Richtung Closing, weil auch hier der Prozess, die Übergabe muss ja sauber laufen, aber vornherein auch ins Marketing. Und das klappt wirklich gut. Also ja, ich gucke mir das mit an.
Ja, das heißt, da ist ja so ein bisschen, wir kennen ja immer gern diese berühmten Silos, die so zwischen, auch wenn du ja eigentlich externer Sales dann bist, aber diese berühmten Silos, von denen immer gesprochen wird, zwischen Marketing und Sales, die brichst du dann schon auf. Hast aber gerade auch gesagt, ja, wenn die es hören wollen, wie ist denn da so dein Erfahrungswert? Weil
Ich
oft,
breche es, ja. Also
ne?
so verstehe ich halt meine Rolle ehrlicherweise. Ich finde, die Rolle des Setters ist das Aufbrechen der Silos. Ja, ich weiß nicht, ob man das immer als Interner schafft. Ja, ich würde es aber auf jeden Fall versuchen. Als Externer hast du natürlich noch mal einen ganz anderen Hebel, weil Leute bezahlen dich dafür, dass du deine Expertise mitbringst, dein Know-how aus vielen, vielen anderen Projekten mitbringst. Meine Erfahrung ist tatsächlich, dass die Unternehmen, die mich engagieren, mir mit sehr offenen Ohren da dabei sind. Also ich habe Also mit all, also ich habe natürlich nicht alle Projekte im Detail im Kopf, aber mir fällt jetzt keines ein, wo es nicht funktioniert hätte, wo man nicht diesen Bruch auf, also es gibt viele Unternehmen, die mich einstellen, haben den Bruch auch gar nicht so im Detail, ne? Also so tief sitzend. Und die es haben, da haben wir es eigentlich ziemlich schnell gelöst bekommen. Es ist nämlich eigentlich kein Hexenwerk. Man kann mit ganz kleinen Schritten da loslegen. Es muss auch nicht die große Keule sein. Muss kein Meeting-Marathon werden oder Workshop-Marathon, nur dass Marketing und Sales miteinander reden. Es sind schon Kleinigkeiten, die unheimlich viel ausmachen. Ich mache mal ein Beispiel.
Ja, gerne.
Ich habe mit allen Kunden einen Channel, in dem die Termine kommuniziert werden, aber auch so kurzfristige Absprachen. Einfach, damit man gemeinsam Termine feiert und sich über Folge feiert. Da werden auch meistens dann der Close, wenn einer da ist, reinkommuniziert und so weiter. Das ist eigentlich so eine Erfolgsgruppe, ja, aber eben auch für kurzfristige Kommunikation. Da ist das Marketing mit drin. Die müssen doch lesen, was da passiert. Die müssen doch einfach Teil des Ganzen sein. Die müssen doch sehen, wenn Termine reinkommen von ihren tollen Leads, die sie mir beschafft haben. Außerdem poste ich ja auch da Sachen rein, wenn ich irgendwie komische Gespräche habe oder große Fragezeichen irgendwie hochkommen, dann poste ich das auch rein. Also schon allein nur dieser kleine Kommunikationskanal, das kann Slack sein, das kann WhatsApp sein, was auch immer das Unternehmen nutzt, für alle, für Marketing, Vertrieb, in Summe, wo gemeinsam gefeiert wird und sich gefreut wird, ne? Oder wenn wieder ein Inbound reinkam, ja, dann schreibe ich da auch zum Beispiel rein, hey, geil, Marketing, da kam gerade, also ein echter Inbound, eine Anfrage, manchmal darf ich die für Kunden auch telefonieren. Das ist natürlich immer ein Home Run, ne? Da schreibe ich, hey, was eine geile Vorlage vom Marketing, gut gemacht, weil ich finde ja auch immer raus, wo kommen die her? Ich frage die ja auch immer, hey, du hast dich jetzt in unser Kontaktformular eingetragen, wie bist du auf uns aufmerksam gekommen? Das können die mir alles genau erzählen. Ja, ich habe dann gegoogelt, habe ich dies gemacht, das gemacht und das ist alles Werk vom Marketing. Und diese Freude zu spüren, diesen Erfolg zu spüren, das Ganze Teil des Ganzen zu sein, schon allein das macht schon einen riesen Unterschied, ja, um mal eine Sache zu nennen. Und sowas ist aus meiner Sicht innerhalb von 3 Minuten etabliert.
Okay, nee, verstehe ich. Verstehe ich.
Ja.
Okay, jetzt Workflow habe ich soweit verstanden. Jetzt haben wir. Darüber reden wir ja, weil es soll ja auch draußen irgendwo einen Impuls geben, einerseits zu sagen, ach guck mal, das ist so eine Leistung, die kaufen wir uns vielleicht selber zu, aber natürlich auch für viele Impuls zu sagen, ah, okay, da müssen wir intern dran arbeiten. Darüber reden wir ja. Wann ist denn für dich so eine Qualifikation Erfolg? Also wir haben ja gerade darüber gesprochen, Mensch, den Außendienst, wenn wir den 2 Stunden durch die Gegend scheuchen, weil der dann einen Termin irgendwie, ich meine, Ich meine, hier im Ruhrpott ist ja relativ alles nah beieinander, aber wenn du natürlich jemanden hast, der dann vielleicht wirklich in der Ecke Karlsruhe oder irgendwo im tiefsten Bayern sitzt, wenn der aus dem Homeoffice ist und hat dann wirklich weit und breit keinen zweiten Termin, zu dem man mal kurz juckeln kann, dann kann das ja sein, halber Tag ist um und das für Nüsse, das wäre ärgerlich.
Ja, das ist so.
Wie qualifizierst du das letztendlich irgendwo vor? Wo gibt's da Absprachen, die mit dem Unternehmen gemacht werden? Das heißt, die sagen ganz einfach, Mensch, das ist dann für uns ein Lead, der ist relevant, wenn Faktor 1, 2, 3, 4, 5 gegeben ist? Oder sind das so Sachen, wo du sagst, Mensch, aus meiner Erfahrung, oder ist das irgendwo so eine Mitte, die sich da trifft? Sollst du uns nicht also direkt Geschäftsgeheimnisse verraten?
Nein, alles gut. Das ist immer in Absprache mit des Unternehmens. Mhm. Jedes Unternehmen hat einfach unterschiedliche Vorstellungen. Also es gibt auch einfach Produkte, da ist es wichtig, dass der Closer einfach Tacken früher, wenn auch nicht alles bis ins letzte Detail geklärt ist, ja, zum Einsatz kommt und mit dem Kunden spricht. Und es gibt Produkte, da muss es wirklich bis ins Letzte eigentlich schon, muss eigentlich klar sein, dass alles gegeben ist. Und dann darf erst der Termin gelegt werden. Das ist auch im Prinzip so ein bisschen, ja, Kundenpräferenz. Aber ich habe natürlich, ich sage jetzt mal, ich habe ein Framework, IPULA nenne ich das. Also das kommt von Intro, dann Problem, dann Urgency, also Dringlichkeit. Ja. L steht für Lösung und A steht für Aktivierung für den Termin. Und eigentlich ist das sozusagen meine Empfehlung, dass ich den Kunden sage, da sollten wir irgendwie durchkommen. Und im Onboarding schaue ich aber genau das gemeinsam mit dem Kunden durch und dann definieren wir genau, ja, was ist dafür für dich ein Must-Have? Was ist für dich ein Must-Have? Was ist ein, ich sage jetzt mal Nice-to-have, was wäre gut, was wir rausfinden? Was muss geklärt sein?
Ja.
Und dann ackere ich mich da schon, also ich versuche da schon eine gleichbleibende Struktur herzustellen, auch einfach, dass man hinterher gewisse Muster und so auch daraus schließen kann. Ja, dass der Closer, also dass man festlegt, so und so machen wir das jetzt. Und wenn der Closer dann zum Beispiel zurückspiegelt, die Termine waren jetzt so und so und so, dass man da wiederum auch an dem Framework, also dass es vergleichbar wird. Weil wenn du alles immer freestylst, das ist ja immer ganz oft das Problem, dass viele gute Vertriebler zum Teil auch immer nur im Freestyle unterwegs sind, dann kannst du es nicht replizieren.
Ja.
Und das ist ja eine Katastrophe. Vor allen Dingen, wenn ich zum Kunden sage, ich komme zu dir und ich mache jetzt eine Leistung für dich, aber die ist leider nur so gut, weil ich das bin, ist das so mittelmäßig viel wert für den Kunden, weil der will vielleicht auch nicht den Rest seines Lebens an mich gebunden sein. Und es muss ja irgend auch etwas sein, was man hinterher auch an jemand intern übergeben kann. Ja? Das heißt, ich versuche das wirklich so aufzubauen, dass es dann irgendwann auch lernbar, replizierbar, nachvollziehbar wird. Muster kann man erkennen, man kann am Prozess optimieren. Und ich habe es jetzt gerade bei einem Kunden gehabt, da habe ich jetzt echt 3 Jahre lang für den gesettet. Der ist mir sehr, sehr lange treu geblieben. Und jetzt gerade haben wir eine interne Kraft aufgebaut gemeinsam. Ja, ich bin da sehr stark in das Training der Person, die ist jetzt auch in meinem Setting-Training. Aber ich mache mit der auch noch das eine oder andere noch darüber hinaus individuell, weil ich eben schon so lange mit dem Kunden auch zusammenarbeite. Und wir haben die jetzt echt innerhalb von, ich sag mal, 2 Monaten auf ein krasses Niveau gelupft. Und ich glaube, das ist auch einfach diesem nachvollziehbaren, lernbaren Prozess geschuldet.
Ja, also letztendlich eine Skalierbarkeit, ein klarer Ablauf, klare Wordings zum Teil.
Genau. Was passiert wann und wie? Welche Fragen werden wie gestellt? Wenn er das antwortet, was kommt dann? Also es ist alles ziemlich, natürlich kannst du dich innerhalb dieser sehr, sehr klaren Regeln frei bewegen. Aber das ist ja das Coole. Wenn das Rahmenwerk so klar ist, dann kannst du ja innerhalb dessen total nach Gusto, nach Charakter auch handeln und dich bewegen.
Ja.
Aber trotzdem kann man dann eben sehr schnell sehen, was funktioniert nicht. Dann kann man sehr schnell gegensteuern, optimieren, Feedback geben. Und wie gesagt, wir merken jetzt total, das klappt richtig gut. Und das macht mich schon sehr stolz, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich wäre kein guter Dienstleister, wenn jetzt ich das übergebe und es nicht funktioniert und jetzt der Kunde von mir abhängig ist, ehrlich gesagt, dann wäre ich nicht mit mir zufrieden, ja, weil dann würde es heißen, okay, das funktioniert mit der Christiana nur, wenn halt die Christiana telefoniert, ja, aber das ist, glaube ich, nicht das Ziel der Klasse.
Ist aber genau das, was du gerade sagst, das hast du ja wirklich in manchen Vertrieben, da kannst du einfach sagen, Mensch, die Region funktioniert gut, ja, oder der Produktbereich mit dem Meier, Müller, Schulze, weil der hat seine Leute im Griff, aber wie genau der Meier, Müller, Schulze arbeitet, weiß kein Mensch. Und dann heißt es wieder, er ist seine Persönlichkeit und wenn der dann irgendwie in Rente geht oder einfach mal, was weiß ich, weil er sich ein Bein bricht, 4 Wochen krank ist oder 6 Wochen, dann liegt plötzlich alles brach, weil es da nichts gibt, keine Orga, nix. Und man einfach sagt,
nichts dokumentiert.
Genau.
Katastrophe.
Ne? Genau. Das ist schon wieder zu starkes Menschengeschäft, weil alles quasi an eine Person gebunden ist, ne?
Das darf man nicht machen. Das ist im Vertrieb wirklich tödlich. Also ein Unternehmen ist ja auch wirklich darauf angewiesen, dass das nicht erheblich schwankt. Und wenn du das alles an einzelnen Personen aufziehst, dann ist das vorprogrammiert, dass das erheblich schwankt. Und das ist, finde ich, also ich meine das gar nicht böse, ja, aber ich finde das auch fast fahrlässig, weil da hängen ja auch andere Menschen noch dran.
Ja.
Wenn das zu sehr schwankt und das in die Binsen geht, dann gucken ziemlich viele Menschen in die Röhre. Also finde ich, ist dieses Systematisieren des Vertriebs wirklich mit einer der wichtigsten Aufgaben für ein Unternehmen, um so eine Stabilität fürs Unternehmen zu bieten. Ja.
Wärst du, jetzt kommen wir vielleicht vom Ursprungsthema komplett weg, aber egal, weil das einfach mega spannend ist. Im Außendienst stelle ich mir sowas schwierig vor. Also zumindest unter dem Aspekt Produktwissen. Also gerade mein Thema ist, da brauchst du sehr viel. Eigentlich schon Produkt-Know-how. Das heißt, selbst die Kollegen aus einem anderen Produktbereich einfach changen, wäre schon schwierig. So gebietsmäßig meistens auch schwierig, weil bei so einem größeren Gebiet wohnt man irgendwo in der Nähe und je größer die Gebiete, desto, ne? Aber bei so einer telefonischen Betreuung, also wenn man sagt, Mensch, da macht es doch dann vielleicht schon fast Sinn zu sagen, Mensch, der wird alle halbe Jahre, ich will jetzt nicht sagen, durchgereicht. Aber da wird dann, dass man da vielleicht sagt, da wird dann flexibel gearbeitet mit diesem Kunden. Also wenn da Vertriebler an so einem Bestandskunden dran sind, damit eben nicht so eine Situation entsteht, wie das Gebiet ist genau von einer Persönlichkeit abhängig. Wie gesagt, im Außendienst ist es eher schwierig.
Aber auch da kannst du Notfallpläne aufbauen. Also ich finde immer auch da, guck mal, jetzt du hast ein Gebiet, du kennst da die Kunden, du hast das Produktwissen und so weiter, Haken dran. Aber es ist ja jetzt nicht so, als könnte es nicht einen Menschen geben im Vertriebsteam, der, sage ich mal, so nah wie möglich an dir dran wohnt, der von dir eingelernt wird und andersrum, sodass ihr euch gegenseitig backupt, wenn mal einer von euch kritisch ausfällt. Ja? Wenn jetzt jemand mal 2 Tage krank ist, ja, dann werden die Termine verschoben, das kann man verkraften. Aber jetzt stell mal vor, du bist eine Woche raus oder 3 Wochen. Ja, das wäre, glaube ich, gefährlich. So, also was ist gefährlich? Aber du weißt, was ich meine. Und wenn du immer es schaffst, dass du dich praktisch duplizierst mit einem anderen, man sucht sich einen Partner, der am nächsten an einem dran wohnt, der Außendienstmitarbeiter vielleicht der geografisch der Nächste ist oder wie auch immer. Und dann spiegelt man sich gegenseitig, holt sich gegenseitig in seine Vertriebsgebiete mit rein, bringt sich das bei, sodass man wirklich im Notfall sich, wenn dann halt beide in dem Moment ausfallen, gut, dann eine höhere Gewalt, manchmal ist die höhere Gewalt auch Mistvieh, aber ich glaube schon, dass du extrem viel Risiko rausnehmen könntest, wenn es jemanden gäbe, der dich im Notfall mal für 2, 3 Wochen vertreten kann.
Okay.
Also glaube ich schon, dass das möglich ist. Wie gesagt, ich bin hier jetzt nicht der Retter oder der Löwe, der Problemlöser von allen Vertriebsproblemen dieser Welt, aber ich glaube schon, also klar, im Vertriebsinnendienst ist das sicherlich einfacher, ja, als im Außendienst, wenn man direkt im Kundenkontakt ist, aber ich glaube auch da gibt es Lösungen, wie man sozusagen das Risiko streut.
Und ja, vielleicht auch tatsächlich abhängig von der Komplexität der Branche und von so einer Gebietsgröße. Ja, es gibt ja auch eben durchaus Vertriebe, also ich kenne es beispielsweise aus dem Sanitärgroßhandel. Ja, ey, da hat einer gerade mal bestenfalls eine ganze Stadt. Ja, vielleicht je nachdem, wenn die Städte klein sind, 2 Städte oder ein Landkreis. Ja, und dann könnte natürlich, nehmen wir mal die Ecke Düsseldorf, dann könnte auch natürlich, wenn der Düsseldorf macht, krank ist, der Kollege, der Neuss betreut oder der Duisburg macht, dann auch damit einspringen und man könnte da auch zusammen rausfahren. Wie gesagt, wenn du so ein Gebiet hast, was so ein ganzes Bundesland ist, ist es manchmal ein bisschen schwieriger, aber es ist auch ein anderes Thema. Wir waren ja bei einer anderen Thematik.
Sorry, das muss ich jetzt aber trotzdem noch ergänzen. Dann sei vielleicht mal dahingestellt, ob das vielleicht wirklich so eine kluge Idee ist, eine Person auf ein ganzes Bundesland zu setzen. Also, könnte man auch mal diskutieren.
Du, ich kenne Vertriebsorganisationen, bei denen hast du 4 oder 5, gerade im Maschinenbau, da hast du 4 oder 5 Vertriebler, zum Teil deutschlandweit, manchmal sogar nur 2 oder 3.
Habe ich auch schon erlebt,
Weil die natürlich so eine geringe, oder weil die Zielgruppe, die dann auch das Volumen ausgeben für so ein Maschinchen, dann einfach so gering ist, dass die einfach sagen, Mensch, wir haben hier nicht mehr Markt, in Anführungsstrichen, für vielleicht 2 Vertriebler.
Ja, aber weißt du, was ich da zum Beispiel gemacht habe? Ich hatte tatsächlich einen Kunden im Maschinenbau und der hatte, bei dem war das ähnlich. Und was wir da gemacht haben, ist, dass wir den Anfang des Vertriebsprozesses so stark in den digitalen Raum auch gezogen haben, dass die wirklich erst rausgefahren sind, wenn es sehr konkret war. Also so das Einholen von Spezifika und dies und das und jenes, also praktisch um das Projekt überhaupt mal umreißen, ist alles digital dann abgelaufen, ne? Also mit Online, mit Teams und so weiter. Da wurden saubere Prozesse geschaffen, da wurden auch gute Also jetzt nicht ein blödes PDF, was der Kunde dann drucken muss, füllen muss, wieder zurückschicken muss, sondern das wurde alles digitalisiert, sodass es auch, dass man gemeinsam mit dem Kunden das im Termin erarbeiten konnte. Ich zum Teil am Telefon mit dem Kunden füllen konnte. Und erst, wenn es wirklich schon sehr klar war, wurde rausgefahren. Also ich glaube auch in solchen Situationen, wenn du sagst, ich habe halt die Kundengröße, also das Potenzial in Deutschland für diese Maschine zum Beispiel ist so gering, dass wir halt hier nicht 20 Vertriebler pro Bundesland irgendwie abstellen können. Dann würde ich halt überlegen, wie viel kann ich im Prozess vorab in den virtuellen Raum nehmen? Nicht menschenlos, meine ich gar nicht, aber was kann ich am Telefon klären? Was kann ich noch in einem Teams-Call klären? Sodass wirklich der Termin erst dann, das Vor-Ort-Fahren erst dann passiert, wenn es sehr konkret schon ist, ja? Also, ja, wie gesagt, wir könnten uns jetzt wahrscheinlich jeden Vertriebsprozess angucken und ich könnte überall irgendwie klugscheißern und die Realität ist ja wahrscheinlich immer noch mal auch ein bisschen anders, aber ich glaube schon, dass es immer Möglichkeiten gibt, das dann doch so aufzustellen, dass man doch Risiko minimiert, doch die Dinge standardisiert, so gut es geht, also bis zu einem gewissen Grad, sodass man eben doch das Risiko verteilt, ja.
Ja, ja, ich würde das Ganze gar nicht Klugscheißer nennen, sondern tatsächlich.
Keine Ahnung, jemand aus der Old Economy wird sich das wahrscheinlich anhören und sagen, was die da den ganzen Tag redet, das geht nur in ihrer fancy Digital SaaS-Welt, ja, oder Agenturwelt oder Dienstleistungswelt. Glaube ich halt nicht. Wie gesagt, wir haben es mit dem Maschinenbauer so gemacht und das hat ganz gut funktioniert. Die Kunden haben das gut angenommen, ja, weil die auch ganz froh waren. Für die bedeutet ja ein Vor-Ort-Termin auch ein ganz anderer Aufwand, weil mal als mal eine halbe Stunde Teams.
Du, das ist definitiv so, das, was ich gerade schon sagte. Und wenn du so einen hast, der vielleicht die ganze Zeit, der vielleicht wirklich das ganze Land betreut, für den kann es nicht nur sein, wie ich gerade schon sagte, da geht ein halber Arbeitstag drauf, sondern da gehen zwei Tage drauf mit Übernachtung und allem drum und dran.
Na klar.
Und dann, um dann vielleicht dann festzustellen, oh, da sind wir ja vielleicht doch der Falsche, weil das ist ja wieder so special, da sind wir irgendwie doch schon wieder nicht drin. Nein, also ich
und das
bin
hätte
da,
man klären können, denke ich,
genau,
vorher.
Ich bin da durchaus bei dir, dass es mit Sicherheit, also gerade konservative Branchen, ja, manchmal ihre konservative Denke und die Scheuklappen ein bisschen ablegen müssen. Und einfach mal eben von den anderen Thematiken. Und ich meine, SaaS ist natürlich sehr viel American und sowas oder von der Philosophie. Einfach mal zu sagen, ey, gucken wir uns das doch mal an. Ich meine, wir wissen ja, dass in vielen Dingen, auch was Management und Philosophien betrifft, die Amis einfach mal so 10 Jahre weiter sind als wir. Ja, und vielleicht ist jetzt auch der Zeitpunkt, dass das einfach mal rüberschwappt, was von denen kommt. So muss ich es mir einfach vorstellen.
Also wir sollten immer noch schön, finde ich, schön hingucken und selektieren und nicht alles einfach übernehmen. Aber ich denke, gewisse Ansätze, ja, da kann man sich inspirieren lassen und gemeinsam dann im Team überlegen, wie können wir es für unseren Case umsetzen.
Ja. Genau. Ja, einfach mal, sind unsere Strukturen noch aktuell oder sind wir eigentlich hinter der Zeit und könnten entweder mehr Geld einnehmen oder einfach Geld sparen. Jetzt hast du gerade schon haben wir ganz kurz gesagt, dass das eine Projekt irgendwie nach 3 Jahren jetzt dieses. Das heißt, du bist eher so interimsmäßig unterwegs. Im Allgemeinen.
Hört sich jetzt so an. Die meisten Projekte gehen im Durchschnitt nur ein halbes Jahr.
Okay.
Das war jetzt wirklich ein Kunde, der mir sehr, sehr lange treu ist. Aber es hat auch einfach extrem gut funktioniert. Wir haben da extrem viel zusammen aufgebaut. Man muss auch dazu sagen, ich kenne den Kunden aus unserer Vergangenheit persönlich. Also es war der allererste Kunde, mit dem auf Basis dessen ich mich selbstständig gemacht habe, also jemand aus meinem Netzwerk. Also es hing auch eine persönliche Freundschaft hängt da auch mit dran, dass wir da gemeinsam so viel jetzt gemacht haben. Aber natürlich, also je länger ein Kunde mit mir zusammenarbeitet, desto mehr Vorteile hat er erstmal. Ja, weil wir bearbeiten Leads ja über einen bestimmten Zeitraum hinweg und wir bleiben schon an den Leads dran. Also wenn bei dem schlechtes Timing herrscht und wenn ich jetzt zum Beispiel an den Maschinenbau denke und da ist mal eine Halle abgefackelt oder da ist eine Maschine ausgefallen, natürlich ist jetzt gerade kein Budget für Thema ABC, klassischer Fall von schlechtem Timing, aber das kann sich in einem halben Jahr oder Jahr natürlich schon wieder alles geändert haben. Und bei solchen Leads, klar, rufe ich da in einem halben Jahr wieder an. Wenn ein Kunde mich nach 3 Monaten wieder rausschmeißt, kann ich nicht in einem Jahr wieder anrufen. Ne? Also natürlich, dieses Bearbeiten von Altbestand, da bin ich ja auch immer ein Riesenfan davon, nicht immer zu sagen, mehr Leads, neue Leads, sondern eben auch sehr konsequent am Bestand dran zu bleiben, immer wieder nachzufassen, verlorenen Angeboten nachzugehen, verlorenen Opportunities nachzugehen, Kunden, Schlummerkunden wieder zu aktivieren, die mal gekauft haben, nicht mehr kaufen und so weiter. mache ich für meine Kunden sehr gerne, aber je länger man da halt zusammenarbeitet, desto besser. Ne? Aber wenn der Kunde zum Beispiel jetzt sagt, ich hole dich ein halbes Jahr, du baust es mit mir alles auf, du telefonierst für dich und dann übergibst du es an jemanden intern, dann ist ja trotzdem dieser Strang gesichert. Und das macht ja auch aus, finde ich, aus Kundensicht total Sinn. Also im Durchschnitt gehen die Projekte so 6 Monate. Das ist ein Sonderfall.
Okay. Ja. Okay. Du hast gerade was Schönes gesagt. Stichwort Maschinenbau, die Halle fackelt ab. Kann aber auch in dem Sinne was Positives haben. Also klingt jetzt makaber, weil was du gerade sagst, ist dieses Stichwort Nachhaltigkeit. Weil gerade so in so einem Investitionsgüterbereich kann es ja echt vorkommen, hey, die haben gerade irgendwie investiert und du kriegst am Telefon dann zu hören, nee, jetzt nicht, weil wir haben gerade erst. Aber wenn man den dann 4 Jahre liegen lässt, wenn man sagt, Mensch, dann kommt der nächste Invest, dann hat der uns ja gar nicht mehr auf dem Schirm aus meiner Sicht. Das heißt, den muss ich ja regelmäßig doch immer wieder frequentieren. Und wenn ich das mache, kann es sogar sein, dass der sich vielleicht gerade nach seinem Hallenbrand meldet und sagt, hör mal, mir ist meine Halle abgefackelt. Ja, oder
du rufst
vor ein paar Jahren.
An.
Genau, ja, genau das. Und er sagt, hör mal, ich habe dich jetzt auch auf dem Kopf, weil die Maschine ist kaputt. Ich brauche Ersatz dafür. Und da brauche ich dann eben auch noch dein Zusatztool.
Ja, das ist eben der Punkt, dieses Top-of-Mind-Bleiben.
Ja.
Das geht am Telefon halt wahnsinnig gut. Da immer mal wieder einen klassischen Touchpoint setzen, ohne dass man konkret, also ohne dass man jetzt weiß, ob da was passiert oder nicht. Ich habe auch oft zu Weihnachten, dass ich einfach Kunden mal wieder anrufe, ja, oder zu Ostern oder dass man eine Mail schreibt, um genau diesen Effekt zu erzeugen. Das lohnt sich, ja. Das hört sich jetzt total verrückt an, aber da nur E-Mail-Serien zu schicken und zu hoffen, dass der Kunde dann irgendwie reagiert, ist fast gefährlich, ja. Also ich würde immer auch dieses klassische Nurturing, wie man es ja in unserer Welt wieder nennt, ja, das würde ich nicht nur aus Marketing-Sicht machen, sondern ich würde, wenn ich weiß, da ist eigentlich Potenzial, da herrscht gerade nur schlechtes Timing, die würde ich auch immer wieder alle 3 Monate, alle 6 Monate mal mit einem Touchpoint versehen. Wie gesagt, manchmal entweder die denken dann an einen oder wie gesagt, ich habe auch schon erlebt, dass man auf einmal anruft und der Kunde sagt, oh, Sie haben aber eine Nase, als hätten Sie es gewusst, ich brauche Sie tatsächlich, ja, so, und du denkst dir so, ja.
Chaka.
So, Chaka. Und deswegen, ja, auf jeden Fall empfehle ich jedem Unternehmen, das zu tun. Ne?
Okay. Jetzt hast du zwischendurch auch nochmal das Wort wir gebraucht. Das heißt, du bist nicht alleine, sondern du hast auch ein Team, das mit dir telefoniert.
Ja, meine Anita und meine Anna und mein Mario und mein Robert.
Dann alle immer im gleichen Projekt oder sagst du, Mensch, wir haben 2, 3 und der Robert macht das Projekt XY und die Anita macht das und das, weil ich denke mal, man muss ja auch so ein bisschen immer auf die Branche oder auf die Produkte so ein bisschen vorgebrieft sein. Und da kann man ja wahrscheinlich ja sagen, Mensch, das ist jetzt dann eben der Experte für das Thema für das nächste halbe, dreiviertel Jahr.
Ja, genau. Ich gucke immer, dass es vom Background her sich gut ergibt. Natürlich kommen auch immer mal wieder Themen rein, die sind uns allen neu. Das weiß der Kunde dann aber auch. Und wenn er trotzdem, also man muss auch sagen, im Setting ist zum Glück ja Produktwissen nicht so kritisch. Wichtig ist vielmehr, die Zielgruppe zu verstehen und deren Pains. Also dieses Verständnis der Problematik der Kunden ist viel wichtiger. Ja. Das heißt, sagen wir mal, das Produkt ist ein völlig anderes, aber es ist genau die gleiche Zielgruppe wie von einem anderen Projekt und auch die Pains sind ähnlich. Ganz ehrlich, da kann ich genauso telefonieren, auch wenn ich von dem Produkt noch nie was in meinem Leben gehört habe. Also so dieses Wissen und derer, also ich muss eigentlich ein Problemexperte sein und ein Zielgruppenexperte, dann kann ich eigentlich jedes Projekt telefonieren. Und wenn mir das ganz fremd ist, dann sage ich das. Also ich mache mal ein Beispiel, ich habe einen Kunde, der ist mir jetzt aber auch schon sehr lange treu, da telefonieren wir mit Pflegekräften. Das ist weit weg von dem, was ich sonst telefoniere. Sonst telefoniere ich klassisch Head of Sales, Head of Marketing, die ganze C-Level-Riege von Maschinenbauer, Industrie, Dienstleistung, Agenturen, whatever. Also klassische Büromenschen eigentlich. Und dann habe ich aber eben auch dieses Projekt, da telefoniere ich Pflegekräfte. Das ist was völlig anderes. Das ist aber was völlig anderes, weil nicht das Produkt, was hinten dran hängt, ist völlig anders, sondern eben das Verständnis für die Zielgruppe und ihre Probleme.
Verstehe.
Und da gucke ich halt genau hin. Nicht im Detail aufs Produkt, ja, weil das ist, darüber rede ich am Telefon nicht. Ich bin kein Produktexperte.
Okay.
Will ich auch nicht sein.
Basics, aber ein paar Basics sind schon da, dass du die Branche verstehst oder geht es wirklich um das andere Thema? Also ich sage jetzt mal ein blödes Beispiel. Du hättest, wir haben gerade Maschinenbau, du hättest jetzt ein Projekt oder 2 Projekte. Das eine ist eben, Mensch, du würdest auf Laser telefonieren, um Produkte zu kennzeichnen und dann ein Thema, komm, was sagen wir denn mal, BAVs, ja, weil Ist dir ja auch ein Begriff wahrscheinlich dann.
Klar. So. Ich habe schon verschiedenes. Ich habe schon Lohnreinigung telefoniert. Ja. Ich habe Blechbearbeitung telefoniert. Ich habe Maschinenbau telefoniert. Ja. Natürlich braucht man die Wordings, weil wenn ich die Zielgruppe verstehen will und mit der Zielgruppe kommunizieren will, dann muss ich ja die Wörter benutzen, die auch die Zielgruppe benutzt. Das heißt, wenn ich nicht weiß, was irgendwie bei einer Waschanlage eine basische Anlage ist, ja, oder es gibt ja eine Lösungsmittelanlage und dies und Zell und jenes. Klar, diese Begrifflichkeiten brauche ich, ja. Und wenn ich in einem Projekt starte, wo ich diese Informationen benötige und weiß, ich habe sie nicht, klar, muss ich mich auch viel intensiver eingraben. Der Kunde weiß darüber aber auch Bescheid. Und ich sag dir jetzt mal eins: Menschen sind immer noch Menschen. Und wenn ich am Telefon bin und ich komme tatsächlich gerade am Anfang in eine Diskussion rein, wo ich einfach auch fachlich nicht weiter weiß, dann sage ich das. Dann sage ich, hey, ich bin neu. Tut mir furchtbar leid. Ich weiß an der Stelle jetzt gerade, also ich sage nicht, tut mir furchtbar leid. Ich sage, hey, Sie stellen super gute Fragen. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin noch neu im Team. Ich habe gerade erst angefangen. Ich kann Sie leider nicht an der Stelle so tief beraten. Aber genau deswegen ist der Termin mit meinem Chef so gut, weil genau diese Fragen würden Sie dann im Detail besprechen. Dürfte ich mit Ihnen nächste Woche Donnerstag um 11 Uhr diese halbe Stunde mal vereinbaren? Also die Menschen sind einem nicht böse, wenn man ehrlich ist. Und ob ich jetzt neu in der Rolle bin als Interne oder neu in der Rolle bin als Externe. Ich sage einfach, ich bin noch nicht so lange dabei.
Ja.
Und da ist mir auch dann keiner böse, wenn ich dann jetzt nicht die letzten Details von einer Reinigungsanlage erklären darf. Wie gesagt, ist ja sowieso im Detail nicht mein Thema.
Ja.
Aber ja, also es gibt so einen Grad zwischen, ja, ich muss es bis zu einem gewissen Grad die Sprache, das Wording kennen, ja, um auch einfach adäquat auf Fragen reagieren zu können, aber eben auch nicht zu tief, ja, weil sonst verhaspelt man sich auch schnell und geht viel zu tief in die Gespräche rein. Ich bin nicht der Experte. Der Experte ist die nächste Instanz und ich darf auch diese Rolle demjenigen gar nicht klauen. Das heißt, ich darf gar nicht zu viel wissen, sondern ich muss genau dann den Absprung schaffen und sauber überleiten zum Experten und ihn die Bühne bereiten, ja. Das heißt nochmal, um deine Frage zurückzuklären, ja, Basics schon. Und wenn ich merke, wir sind so weit weg, ja, dann sage ich dem Kunden halt, hey, da sind wir nicht tief drin, müssten wir uns erst tief einarbeiten und dann obliegt es halt dem Kunden zu entscheiden, ob er diesen Schritt mit uns gehen möchte und da vertraut. Aber ich habe mich schon in die verrücktesten Themen eingearbeitet. Wie gesagt, Reinigungsanlagen, um mal ein Stichwort zu sagen. das ist auch wirklich eine andere Welt. Aber genau, von daher, das, ja, man muss das halt ehrlich dem Kunden spiegeln und sagen, so ist die Lage, kennen wir uns nicht im Detail aus, können wir uns reinarbeiten. Aber natürlich sind mir auch die Projekte lieber, wo viele Gemeinsamkeiten mit anderen Projekten sind, ja, weil es auch für uns viel leichter ist, reinzukommen und das Onboarding viel unkomplizierter ist. Ja.
Genau. Aber ich denke, du hast da gerade echt was ganz, ganz Wichtiges gesagt mit diesem menschlichen Element, weil ich glaube, so wie gerne, gerade in technischen Sachen, und gut, so eine Waschanlage ist ja auch technisch irgendwo,
ja,
da wird ja oft gerne auch dem Vertrieb immer dieses Feature-Fucking irgendwie beigebracht. Mhm. Und das Blöde ist, dass, glaube ich, das ganz oft dann auch passiert, dass wenn man sagt, Mensch, wir nehmen, ob es nun intern ist, weil man sagt, wir bauen uns ein Telesales auf, dann werden den Leuten, glaube ich, auch immer ganz, ganz oft diese Features vermittelt und der Erfolg setzt sich nicht so ein, weil halt auf dem falschen Pferd geritten wird.
Genau. No? Die Features sind völlig irrelevant, wirklich.
Ja.
Die darf der Vertriebsinnendienst gar nicht kennen, wirklich nicht, weil der Kunde nicht beraten wird vom Vertriebsinnendienst. Der Vertriebsinnendienst ist die Vorhut, die findet raus, ob das Problem, wo jetzt, also dieses Problem muss lösbar sein durch diese Features, die es dann hinterher gibt. Ne? Also das Problem muss passen zu der entsprechenden Lösung dann und über die Lösung wird dann im Detail im Termin gesprochen.
Ja, okay.
Ja.
Ich glaube, das war fast schon ein gutes Schlusswort, weil ich gucke ein bisschen auf unsere Uhr.
Ja, ja, bei mir auch.
Wir müssen auf jeden Fall noch mal weitermachen, weil es gibt noch ganz viele Themen, über die wir auch reden müssen. Ja, sei es Einsatz von KI, andere Thematiken.
Ja.
So wie ich am Anfang immer zwei Punkte habe, die beiden Fragen, habe ich noch was am Ende.
Ja.
Und das Erste ist, du darfst mir noch eine Frage stellen. Also sei es zu unserem heutigen Thema, zu irgendwas anderem. Du hast jetzt mal eine Frage, die du stellen kannst.
Wie viele telefonierst du denn eigentlich?
Ganz allgemein oder neukundentechnisch?
Im Vertriebskontext. Wie viel machst du dieses Setting? Wie viele Leads hast du? Hast du Leads oder bist du da eher auf Bestandskunden unterwegs? Ich würde mich einfach mal interessieren, wie stark du auch im Thema Telefon drin bist.
Also bei uns, ich muss es anders sagen, ich bin etwas exotisch, weil ich habe ja viele Jahre rein Akquisevertrieb gemacht. Also das Thema, dass ich habe jetzt seit 98 im Vertrieb und dass ich so mit Bestandskunden arbeite, habe ich wirklich erst so die letzten 7, 8 Jahre. Ja, vielleicht 10. Vorher habe ich komplett wirklich nur im Neukundenbereich gearbeitet. Das heißt, ich habe dann irgendwann, wenn die gewonnen waren, die meistens dann irgendwo übergeben, dann wurden die technisch betreut oder sowas. Das prägt mich schon, weil unsere Branche ist schon eine, die jahrelang sehr, sehr stark oder die immer noch Bestandskunden geprägt ist. Bestandskundenpflege ist wichtig. Aber ich bin jemand, der schon sehr, sehr stark immer auf Neukundenakquise auch geht. Ich bin aber auch jemand, der im Außendienst auf Neukundenakquise geht. Heißt, zwischen zwei Terminen ist meistens immer irgendwo noch Zeit. Und um im CRM festzustellen, das ist eine spannende Firma, wo ich dann auch einfach sage, komm, da gehe ich mit Unterlagen rein, mit einem Kaffeebecher als Giveaway, guck mir an, kennen wir die schon im CRM, ist irgendwas da, recherchiere ganz kurz, renn da rein, lass mir den Ansprechpartner nennen, der da mein relevanter Mensch ist, und der kriegt dann ungefähr eine Woche, nachdem er das Giveaway bekommen hat, kriegt dann einen Anruf von mir. Das heißt, ja, ich geb da nicht nur Prospekt ab, aber ansonsten Wettbewerbstools haben wir ja auch. Das heißt, also ich mache schon meine Anrufe. Ja, vielleicht nicht massig, weil eben viel Tagesgeschäft dabei ist. Aber ich gucke schon, dass ich so zumindest 10 bis 15 Attempts in der Woche irgendwo hinkriege.
Ja, cool. Ja. Das hört sich doch gut an. Dann lass uns doch an deine Telefonerfahrung und an meine nochmal bei der nächsten Folge anknüpfen. Würde mir so eine große Freude bereiten.
So machen wir das. Aber ich bin eben witzigerweise tatsächlich, weil ich es damals ursprünglich gelernt habe, ich bin jemand, der wirklich kalt an die Tür geht. Ne? Ich habe halt Vertrieb auch mit Kaltakquise an der Tür gelernt im Gewerbegebiet. Und das ist für mich, selbst in der Corona-Zeit, ja, wenn ich dann irgendwie mal draußen war, ich wusste, mein Ansprechpartner ist nicht da. Aber hey, ich habe dem dann, ich habe da Zettel vorbereitet oder Briefe vorbereitet, habe Kaffeebecher gehabt mit dem Branding von unserer Firma und habe den Kaffeebecher abgegeben mit eben diesem Brief, der natürlich nicht personalisiert war, weil ich keinen Namen hatte. Mensch, würde Sie gerne mal auf einen Kaffee treffen? Geht gerade nicht, den Becher haben wir aber schon mal. Und dann habe ich hinterher telefoniert und darauf kam dann eben auch einfach Feedback. Ja, eben auch wieder nicht unbedingt in dem Sinne, Mensch, passt gerade super, aber eben zumindest Feedback, jetzt gerade nicht, wir haben gerade die Themen, über die wir vorhin gesprochen haben, aber ein Fuß ist in der Tür und das ist das Wichtigste. Ja. Und ich hatte dann tatsächlich auch so einen Fall, vor ein paar Jahren war ja das Hochwasser, einerseits im Ahrtal, auf der anderen Seite auch die ganze Ecke Wuppertal, Solingen, Remscheid. Und dann bekam ich wirklich aus so einer Situation einen Anruf, Mensch, Sie haben mir doch mal was dagelassen. Unsere Halle ist unter Wasser. Wir haben beim Maschinenbauer schon die neuen Maschinen bestellt. Ich brauche aber 6 Drucker. Und der Wettbewerber, bei dem wir eigentlich immer gekauft haben, der reagiert einfach nicht.
Verrückt.
Ja, selber schuld.
Ja, super.
So war
das wieder Geschwindigkeit ist key.
Richtig, genau, da war deine Fuß in der Tür.
Genau, gut gemacht. Na, richtig cool.
Gut.
Gut, mein Lieber, vielen Dank.
Du darfst, jetzt machst du noch ein finales Statement. Abschlusswort. Das ist der zweite Punkt.
Ja, also meine Abschlussworte sind einfach, macht es nicht zu kompliziert, macht es im Team, bezieht Marketing mit ein, bezieht Vertrieb mit ein, guckt, dass ihr da als eine Einheit handelt, um damit eben auch, und das ist wirklich mein Abschlusswort, Geschwindigkeit. Gerade im Vertrieb ist einfach die Geschwindigkeit entscheidend. Hat dein Beispiel jetzt zum Schluss nochmal unterstrichen. Geschwindigkeit, top of mind sein und vor allen Dingen auch Mensch bleiben. Mensch sein und Mensch bleiben. Ja.
Ja, sehr schön. Christiana, wir finden dich bei LinkedIn natürlich, ne?
Ja.
Primär, denke ich, oder?
Ja, ich bin ganz stark auf LinkedIn unterwegs, poste da fast jeden Tag, also gerne mir folgen und schauen. Und ich freue mich auf Feedback, auch zu der Folge. War mir eine große Freude, Andreas.
Ja, wir packen das auf jeden Fall in die Shownotes. Und cool. Ich danke dir für deine Zeit. Ne?
Ich danke dir.
Danke, dass es endlich mal geklappt hat mit uns beiden heute.
Mal keine Kinder heute krank sind.
Ja, genau, genau. Und kein Kindergarten zu und nix. Euch da draußen, habt eine gute Zeit, macht was draus und Glück auf.
Glück auf!